Ja, es gibt tatsächlich eine Anmerkung. Und zwar, Afghanistan ist kein arabisches Land, nicht ein persisches Land. Und des Weiteren hätte ich noch als Anmerkung, was ich schwierig finde. Also ich habe eine Zeit lang im arabischen Raum gelebt. Ich bin jetzt erst seit 5 Tagen zurück. Und ich finde es schwierig, wenn man den gesamten arabischen Raum als eins nimmt und als Vergleich vielleicht zu den USA herzieht und sagt, ja, du willst die USA nicht. Im Grunde der Weise, das stimmt nämlich so nicht. Es ist wie wenn man Europa, alle Menschen in Europa über einen Kamm scheren würde. Wir differenzieren ja auch mal zwischen Osteuropa, Westeuropa und dann nochmal genauer, oh ja, Spanien und Italien, das ist was anderes wie Deutschland und Frankreich. Das funktioniert im arabischen Raum genauso. Da kann ich Saudi-Arabien und Syrien vielleicht, das geht nicht. Also kann man schon ganz offensichtlich, aber es macht keinen Sinn. In meinen Augen.
Aber was an den Urteilen, die gefallen sind?
Zum einen politisch, zum Beispiel, wenn man jetzt eben mal anschaut, wie Jordanien, das ist sehr an den USA zugewandt. Und nicht aus Zwang, sondern weil sich da wirtschaftliche Perspektiven daraus erhoffen. Das ist ein ganz anderes Beispiel, wenn man jetzt Richtung Indien schaut oder Richtung Syrien. Einfach die Beziehungen, wenn man Beziehungen zwischen den Ländern anschaut, das ist sehr unterschiedlich. Oder Saudi-Arabien ist auch ein gutes Beispiel, die Zwiespältigkeit zwischen USA und Saudi-Arabien. Und ja, ich find's ganz, ganz schwierig, wenn man einfach von arabischen Raum als Ganzes spricht. Ich sehe das gerne differenzierter.
Bitte.
Mir ist das noch nicht so ganz plausibel. Ich meine jetzt, welches sind die Interessen der USA oder sagen wir mal, mit Libyen bezogen? Es gab ja eigentlich keine Probleme mit Gaddafi. Das Ölgeschäft hat funktioniert und in Libyen selbst war es relativ ruhig, waren geordnete Beziehungen und so weiter. Man konnte mit Gaddafi prima Geschäfte machen, nicht bloß die Amerikaner oder Ölgesellschaften, auch französische. Und das ging da eigentlich ganz gut zu. Da hätte man ja, sag ich mal, mit dem Gaddafi vielleicht mehr Freude gehabt oder es einfacher, als wie es jetzt ist. Und wenn ich jetzt überlege, also auch mit den anderen Ländern, letzten Endes auch mit dem Hussein im Irak, wenn man jetzt also das auf Öl, auf wirtschaftliche Sachen bezieht oder so weiter, da hätte man ja sagen können, okay, das mit Geschichte und mit dem Irankrieg und so weiter, das war halt ein Fehler, das machen wir jetzt irgendwie wieder gut und dann schauen wir, dass das halt so stabil bleibt, dass man da die Wirtschaftsbeziehungen wieder macht und wieder herstellt und ob die dann ihr Konto in der Schweiz haben oder auf Panama oder was weiß ich, ob das 1 Million oder 1 Million ist ja im Grunde genommen gar nicht, ist ja nicht so wichtig. Aber dann, das wäre im Grunde genommen einfacher und auch, also jetzt einmal für wirtschaftliche Interessen oder für Einflussnahme in dem Bereich, was besser, als dass ich jetzt sage, okay, diese autokratischen Systeme, die da existiert haben, die versuche ich abzusetzen. Das ist mir nicht ganz plausibel. Warum macht die USA das? Hat sie doch nichts davon.
Aber das ist gemacht haben, das würdest du schon teilen.
Ja, ich meine, klar war ja, Gaddafi und so weiter, Hussein war ja im Fernsehen, da gibt es ja nichts rumzudeuten. Ne? Also ich meine, das aber, ja, da war außer Westerwelle, ne? Wenn du das ansprichst. Aber ich meine, das ist für mich nicht plausibel, weil das wäre doch einfacher, da hätte ich den Gaddafi einfach gelassen mit seinem Zelt, ne? Der hätte ja dann alle Jahre irgendwo anders gezeltet und fertig. Ne? Der macht doch nichts. Und der Sohn wohnt in München. Und feiert seine Väter irgendwie rein. Das ist doch kein Problem.
Vom Standpunkt des Ergebnisses her, ja, und so argumentierst du ja, vom Ergebnis her erscheint dir der Zustand davor, aus der Optik der USA, wie der bessere, besser handhabbare.
Ne? Ja. Also, und dass ich jetzt ein Interesse habe, also dass ich jetzt sage, okay, ich möchte also, was weiß ich, der Gaddafi jetzt mir nicht so hat, muss weg und stattdessen da irgendwas weiß ich nichts, ne? Das ist ja unplausibel.
Aber ja. Die Argumentation hast du gemacht, immer nach dem Konflikt. Also in Ägypten zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten 5 Monate dort gelebt, sagen jetzt viele Leute, die damals bei der Demonstration dabei waren, mit Mubarak ging es uns besser. Klar, weil unter Mubarak waren die Touristen im Land, jetzt sind keine Touristen, da keine Arbeit.
das kein Widerspruch, sondern das hätte genau, das hätte genauso, Ägypten hätte ich auch anführen können. Ja. Was lohnt sich das? Also ich sage mal aus Sicht, wenn ich jetzt einen Handel mache oder aus Sicht der USA oder aus ökonomischer Sicht, lohnt sich das? Also da dann aktiv, ob das nun der Gaddafi oder der Hussein oder der Mubarak ist, lohnt sich das, den aktiv zu stürzen, um dann jetzt so einen Zustand herbeizuführen? Das ist meine Frage. Ich hätte gerne eine Antwort bei dir.
Ja, ich will ja auch eine geben, aber ich wollte die anderen Interventionen nicht abwürgen. Ja, ich hätte dazu Folgendes zu sagen. Das Argument beginnt beim Ergebnis und sagt, vom Standpunkt dieses Ergebnisses, dass der Irak jetzt ein verwüstetes Land ist, in dem es keine durchgesetzte Staatlichkeit gibt, Attentate sind an der Tagesordnung, Bürgerkrieg herrscht. Ja. Vom Standpunkt dieses Ergebnisses ist doch der vormalige Zustand der bessere. Diese Überlegung gibt es in Amerika selbst. Es gibt sogar eine Kritik von Obama an den Kriegen in Irak wie in Afghanistan mit dem Argument, was haben uns diese Kriege gebracht, so argumentiert die Nation dort. Wir haben da in 10 Jahren Billionen von Dollar verbrannt, Tausende, viele Tausende amerikanische Soldatenleben verloren, am Ende keine brauchbare Ordnung geschaffen und zugelassen, dass im Windschatten dieser amerikanischen Kriege, wo alle Kräfte gebunden waren an diese Schauplätze, zugelassen, dass im Windschatten dieser Kriege mächtige Konkurrenten der USA ihren Aufstieg besorgt haben. China vorrangig, aber auch Brasilien, die man BRICS nennt. So, das ist vom Standpunkt des Ergebnisses sogar eine Selbstkritik Amerikas. Dass sie mit dem Ergebnis unzufrieden sind, das aber nimmt an dem Grund, warum sie damals gegen Hussein eingeschritten sind, gar nichts weg. Warum sind sie wirklich gegen Hussein eingeschritten? Was war denn das Verbrechen des Irak? Der Hussein hat sich auf den Standpunkt gestellt. Er verwaltet einen Ölstaat. Dieser Staat bezieht seinen Reichtum aus den Ölexporten. Und die Ölexporte und das eingenommene Geld wachsen in dem Maße, wie die Ölquellen wachsen. Und so hat er sich auf den Standpunkt gestellt, er nimmt sich heraus, ein Land zu annektieren, Kuwait nämlich, um die Zahl seiner Ölquellen zu vergrößern. Damit hat er sich gegen ein amerikanisches Prinzip gestellt. Nämlich gegen das Prinzip, dass die Aufteilung dieses Raums, die Amerikaner sehen es als Raum, den sie bewirtschaften und kontrollieren, dass das ihre Sache ist und dass ohne eine amerikanische Lizenz Kräfte und Grenzverschiebungen in diesem Raum nicht geduldet sind und für diese Eigenmächtigkeit an einem Weltordnungsprinzip, ja, wir bestimmen Grenzziehungen auf der Welt, wir teilen Rechte zu, die Souveräne haben, daran hat sich Hussein vergangen, dafür ist er mit einem Krieg bestraft worden. Und das Ergebnis, das sehen die Amerikaner gerade so wie du, stellt sie nicht zufrieden, aber jetzt zur vorwärtsweisenden Konsequenz daraus. Und das kann man jetzt am Islamischen Staat sehen. Sie stellen sich wie damals bei Hussein auch heute auf den Standpunkt, antiamerikanische Bewegungen in dieser wie in allen anderen Weltgegenden, die werden nicht geduldet, die darf man nicht zulassen, die sind der Beginn der Unterhöhlung der amerikanischen Weltordnung. Der Islamische Staat ist so ein Versuch. Ein Kalifat gegen alle dort vorhandenen Grenzen, auch gegen die von Amerika betriebenen Kriege in Syrien gegen Assad, durchzusetzen und sich querzustellen und als Störfaktor aufzubauen. So einen Einspruch gegen ihre Art, dort Ordnung zu stiften, lassen sie nicht zu. Und sie fügen hinzu, den Fehler von Irak, von damals, so wie du es charakterisiert hast, ja, den dürfen wir allerdings nicht wiederholen. Wir dürfen nicht wiederholen, sagen sie, den Kampf gegen den Anti-Amerikanismus um einen Preis zu führen, der vom Ergebnis her Amerika nur Schaden zufügt. Was heißt das? Das heißt in erster Konsequenz, no boots on the ground. Sie sagen, wir dürfen nicht wieder wie beim Krieg gegen Al-Qaida und gegen die Taliban und gegen die Iraker große amerikanische Bodentruppen in einen langwierigen Bodenkrieg verstricken, der unendlich viel Geld und Blutzoll kostet und am Ende nur verbrannte Erde zurücklässt. Wir zwingen alle anderen Staaten in der Region und nicht nur in der Region, die amerikanische Allianz zu flankieren. Amerika fliegt die gezielten Angriffe per Luft und der Rest muss die Drecksarbeit am Boden erledigen. So teilen die sich auf. Sie fliegen Angriffe mit ihren Bombern und die Peshmerga und andere Kurden werden ausgerüstet, um den Häuserkampf gegen den IS in Kobane und sonst wo zu führen. Also um deinem Prinzip beizupflichten. Ja, sie sehen es vom Ergebnis her, was den Irakkrieg und Afghanistan angeht, als ein schlechtes Ergebnis an. Aber das Prinzip, dessen wegen sie den Krieg geführt haben, das halten sie für unabdingbar. Und so versuchen sie im Kampf gegen den IS jetzt, das war der Versuch meiner Auflösung, beides in Einklang zu bringen. Am Prinzip, Anti-Amerikanismus darf nirgendwo auf der Welt geduldet werden, festzuhalten, ohne in das Fahrwasser wieder zu geraten, das im Irakkrieg als Negativbilanz vor Augen steht. Hoher Blutzoll, kein gutes Ergebnis, viel Geld verbrannt. Ja, bitte.
Sarah, der arabische Frühling begonnen hat in Libyen, Tunesien, gab es IS eigentlich noch gar nicht so stark. Und es waren auch keine besonders antiamerikanischen Länder. Mhm. Also von daher verstehe ich jetzt nicht genau, warum für die Irak und die Irak-Verstand, warum jetzt in Libyen.
Also den arabischen Frühling, Ägypten zum Beispiel, ja, oder Tunesien, der, meine ich, steht auch gar nicht im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat.
Ja, genau, also warum hat dann, das war ja die Frage, oder? Warum?
Nein, er hat gefragt nach Irak. Du wirfst ein neues Problem auf, nämlich den arabischen Frühling.
Aber ja. Libyen ist ja zum Beispiel auch, sagen wir mal, dort geht es auch um, dass Gaddafi mit Europaöl in Euro gehandelt hat. Also immer, Amerika braucht den Zugriff oder muss irgendwie Öl den Preis kontrollieren und die Währung ist da wichtig. Also
der Euro war mit Libyen rangekoppelt und wäre Libyen gefallen, wenn man damals interveniert, wäre das alles in totales Chaos ausgebrochen. Wer hätte das Auswirkungen auf den Euro-Preis gehabt, Euro-Kurs? Deswegen hat man damals Frankreich dann interveniert ganz schnell. Da war die Kopplung, aber das würde ich glaube in den Medien nicht so breit kritisieren.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Frankreich war mal Kolonialmacht in Libyen.
Aber wenn ich deine Überlegung verstehe, die ich erstmal von deiner trennen würde, ja, der arabische Frühling war was ganz anderes. Da hat ein Volk einen Aufstand gemacht.
Das geht ja auch in die Richtung, finde ich auch. Ne? Also das mit dem Öl, das finde ich jetzt ein bisschen pauschal. Ne? Weil das hat unter Gaddafi 20 Jahre gab es, durften die Amerikaner nicht mit den Libyern handeln. Und gab es also bestimmte Verbote und was weiß ich was. Und das hat funktioniert, es wurde trotzdem wirtschaftsbetrieben. Also das mit einem Satz da so als Erklärung herzunehmen, das reicht nicht.
Aber warum meinst du, dass das zusammengehört, der arabische Frühling eigentlich ist ja von einem ganz anderes Thema?
Die Frage von dir war ja die, als wenn jetzt der arabische Frühling da war und IS vorher nicht da ist, warum ist das auf einmal ein Aufmarschgebiet für IS, oder?
Die Frage war, wenn beim arabischen Frühling, ich war da noch nicht besonders, warum, also soweit ich verstanden habe, hat Amerika auch die Finger im Spiel gehabt beim arabischen Frühling. Es hat geholfen, die Diktatoren zu stürzen. Warum?
wenn es doch mit den Diktaturen so gut klargekommen ist. Und seit sie gestürzt wurden, gibt es erst dann die Probleme. In Syrien gibt es erst den Islamischen Staat, weil es einen Bürgerkrieg gibt.
Also ich würde nicht sagen, dass der Islamische Staat ein Problem für Amerika ist. Also es wird halt so gezeigt, aber dass man da Krieg führt, ist für die Waffenindustrie. Also Amerika ist ja nicht irgendwie ein Gravitationspunkt und alle haben da die gleichen Interessen in Amerika, sondern dann gibt es halt die Kriegsindustrie, die da jetzt seit 10 Jahren Krieg führt, hat da nicht schlecht damit verdient. Und da ist Amerika der Spitzenreiter. Also da gibt es ganz viele Interessen. Dann irgendwelche Konzessionen von eroberten Ländern, wo vielleicht sonst andere Firmen Öl fördern würden oder so. Und also Libyen ist, also was ich so mitgekriegt habe, oder was man schon sehen kann, Länder, die beim Handel von Öl vom Dollar probieren wegzukommen, die kriegen eher ein Problem. Und das war in Libyen so. Also Libyen hat nach Italien und nach Spanien, glaube ich, in Euro. Also die Spanier und die Italiener haben...
Das ging doch 30 Jahre gut. Also der Gaddafi.
Nee, aber das wurde in Dollar bezahlt.
Das macht auch überhaupt nichts.
Das ist doch natürlich macht das was, weil eine Weltwährung ein unheimlicher Einfluss ist.
Nehmen wir mal diese Details ein bisschen zurück und gehen mal auf das Prinzip ein, das in den beiden Fragen steckt. In deiner Frage war eigentlich der Kern, wieso haben die Amerikaner überhaupt diesen Krieg gegen Irak und Afghanistan geführt, wenn das Ergebnis so desaströs ist, von ihrem Standpunkt aus betrachtet? Ja? Sie haben ihn geführt, weil sie mit der Regentschaft von Hussein, mit der Art, wie er diesen Staat eigenmächtig geführt hat und Kuwait annektiert hat, gegen die amerikanisch gezeichnete Weltkarte. Deswegen ist sie gegen dieses Regime eingeschritten. Gut, das Resultat mag Ihnen nicht schmecken, aber der Grund für diesen Eingriff war dieser und das ist ein Grund, der auch heute gültig ist in der Art, wie der Islamische Staat behandelt wird. Auch denen wird gesagt, wer in dieser Weltgegend innerhalb welcher Grenzen Staat macht, das muss sich in die Ordnungsprinzipien, die in Amerika beschlossen werden, einfügen. Grenzverschiebungen gegen den Willen der Weltmacht sind nicht zulässig und werden geahndet. Deswegen wird gegen den vorgegangen. Die ganz andere Frage, die gar nicht in diesen Topf reingehört, ist die von dir aufgeworfene. Nämlich, warum hat Amerika denn beim arabischen Frühling Ägypten fallen lassen, obwohl doch die Mubarak-Regentschaft sehr kooperativ war? Ja, und da meine ich, da liegt auch ein anderer Fall vor. Da war es gar nicht so, dass Amerika von sich aus Gründe hatte und auch die westlichen Staaten nicht, also auch Deutschland nicht, gegen dieses Regime vorzugehen. Es war umgekehrt. In diesen Staaten ist erst einmal eine mächtige Demonstration in Fahrt gekommen durch einen kleinen Obstverkäufer, der einen Stand auf einem Marktplatz nicht bekommt, weil man in Ägypten jeden Beamten und Polizisten schmieren muss, weil er als Student keinen Arbeitsplatz bekommen hat, aber wenigstens diesen Stand brauchte. Kurzum, ein Volk, das in Ägypten auch von Geld leben muss, aber überhaupt nicht über hinreichende Geldquellen, Erwerbsquellen verfügt. Das bäumt sich auf und sagt, davon haben wir die Nase voll. So kann man hier bei uns nicht leben. Und deswegen gehen sie auf die Straße und machen einen Aufstand. Und der hat sich so weit entfaltet in diesem Land, dass es zur Frage wurde, ob Mubarak sich überhaupt, ohne dass er Militär einsetzt, an der Macht halten kann. Und das Militär hat sich gar nicht einfach auf die Seite Mubaraks geschlagen, sondern das Militär hat sich auf den Standpunkt der Rettung der Nation gestellt und den Standpunkt eingenommen, wenn es vom Volk als Ordnungsmacht anerkannt wird und die Mubarak-Regierung als korrupte Klientelwirtschaft zum Teufel geschickt wird, dann machen sie um diesen Preis das neue Ägypten. Und die Amerikaner, wie, du kannst gleich wieder reden, aber setz mich bitte nicht mit dem Zeigefinger so unter Druck, dass ich meinem Gedanken nicht folgen kann. Ja, ist eine Bitte. Die Amerikaner wie die westlichen Staaten haben das erst einmal eine Zeit lang betrachtet und sich gar nicht für die eine oder andere Seite entschieden, bis sie zu dem Urteil gekommen sind, was nutzen uns Diktatoren, wenn sie das Volk gar nicht im Griff haben? Weil das war eine Leistung, die will man von Ben Ali oder von diesem Mubarak. Das waren unsere Freunde, die haben den Kredit aus Berlin und aus Washington bekommen und aus Brüssel. Die haben die Waffen, mit denen sie die Islamisten, die demonstrieren gegangen sind, von Daimler-Benz bekommen und von Heckler und Koch, also von deutschen Waffenschmieden. Die Unimox, die da rumfahren, kommen von Daimler. Aber das ist die Überlegung gewesen. Nicht, wir tun alles, um ein missliebiges Regime zu stürzen, sondern man merkt, peu à peu tut sich in diesen Regionen ein um sich greifender Aufstand auf, der die Frage aufwirft, haben unsere Diktatoren eigentlich ihr Volk im Griff oder nicht? Haben sie nicht. Ja, dann muss man anfangen, auf neue zu setzen. Insofern ist dieser Ausgangspunkt Spiegelverkehr zu dem, der mit dem Irak aufgeworfen wird. Da galt die Kritik einem Regime, einem Herrscher, und hier galt die Kritik einem unfähigen Herrscher, den man bislang als besten Freund verbucht hatte, der aber sein Volk nicht unter der Knute halten kann.
Ich wollte mal was sagen zu zwei Gründen, die in der Debatte so ein bisschen eingeflossen sind, warum es dort Kriege von den USA gegeben haben könnte und die ich beide für verkehrt halte. Das eine war, es ist gesagt worden, das lohnt sich doch nicht, was sie da gemacht haben. Oder die Frage aufgeworfen, lohnt sich das? Wenn man das betrachtet, die Kriege, die die USA geführt haben oder unterstützt haben in Libyen oder in Hussein im Irak, dann muss man natürlich immer sagen, lohnen im geschäftlichen Sinne, dass man mit dem Krieg mehr einnimmt, als man ausgibt, tut sich im Krieg nie. Wenn man zusammenzählt, was der Krieg in Irak gekostet hat oder was er in Libyen gekostet hat und wie viel Öl man für dieses Geld hätte kaufen können, muss man sagen, ja, wer das anfängt, weil er denkt, es lohnt sich, der macht das einmal und stellt fest, das war aber eine Milchmädchenrechnung. Also Kriege werden nicht geführt, damit sie sich lohnen, sondern Kriege werden geführt. Ja genau, da komme ich jetzt zum Zweiten, weil du hattest ja gesagt, es sind ja immer verschiedene Subjekte und zum Beispiel ist es ja auch die Waffenindustrie, die an sowas beteiligt ist. Die Waffenindustrie irgendeines Landes, zum Beispiel der USA, ist kein selbstständiger Akteur, der darüber entscheidet, wo Krieg geführt wird und wo nicht Krieg geführt wird, damit sie daran verdienen. Das sieht man daran, dass wenn die USA einen Staat, den sie nicht mögen und nicht mitzwingen wollen, dann machen sie als allererstes ein Waffenembargo. Dann verbieten sie ihrer Rüstungsindustrie lukrative Geschäfte, zum Beispiel mit dem Iran oder mit Russland. Also die Waffenindustrie, die hat sich das ganz bestimmt nicht ausgedacht. Die leidet darunter, die wird eingesetzt als Instrument der Politik. Insofern kann man sich jetzt umgekehrt auch nicht vorstellen, der Krieg im Irak wäre deswegen geführt worden, weil die Waffenindustrie gesagt hat, da gehen wir jetzt mal hin, das lohnt sich für uns. Mhm. Also Kriege werden geführt, weder weil es sich rechnet, noch weil die Waffenindustrie das in der Hand hat, sondern die werden aus übergeordneten strategischen Interessen geführt. Also damit die ganze Welt als Geschäftsmittel zur Verfügung steht, hat die ganze Welt auch das eigene Kommando zu hören. Und wenn sie das nicht tut, dann wird viel Geld dafür zum Fenster rausgeschmissen, also in Rüstung und Soldaten gesteckt, damit sie das wieder tut.